schön, dass du wieder da bist zum Podcast Feel Fantastic. Natürlich feminin gesund, der Podcast für alle Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Mein Name ist Julia, ich bin Hormoncoach und Autorin der Bücher Leben mit dem PCO-Syndrom und dem Buch Hypothalamische Amenorrhoe, wenn die Periode trotz gesunden Lebensstils nicht kommt. Und ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast oder vielleicht bist du auch ganz neu hier. Und ich habe heute einen ganz, ganz, ganz besonderen Gast im Podcast und ich habe das Gefühl, das sage ich jedes Mal, aber ich freue mich wirklich über jede oder jeden, es gab ja auch schon mal Männer hier, die einfach dazu beitragen, dass die Welt ein gesünderer und besserer Ort wird und dass wir immer mehr in unsere eigene Power kommen und unsere Gesundheit und unser Leben in die eigene Hand nehmen können. Und heute spreche ich mit Tabea. Tabea ist zyklusbasierte Laufcoachin, also hat sich gerade auch darauf spezialisiert, Frauen zu unterstützen, die laufen möchten und das eben auch zyklusbasiert, weil wir laufen gerne einfach mal drauf los, weil wir irgendwo gelernt haben, wir sollen uns bewegen. Und das ist auch richtig gut. Bewegung ist auf jeden Fall total wichtig. Aber gerade, und wenn du mir schon länger folgst, weißt du, dass gerade das Laufen wirklich ein Zykluskiller sein kann. Und gerade auch so, wie wir Freizeitsportlerinnen, ich nehme mich da mit ein, weil ich war früher, der Jogblock. Das ist so, ich habe gestartet mit, das war so mein Weg zur Gesundheit und ich wusste damals nicht, dass so wie ich vielleicht gelaufen bin, ich eher Schaden angerichtet habe. Du hast mich vielleicht auch schon öfter mal darüber sprechen hören, dass gerade das Laufen den Zyklus wirklich killen kann und dass das wirklich enormer Stress sein kann. Und ich möchte hier auch nochmal sagen, wenn du deine Periode vielleicht gerade nicht bekommst, das wird aber Tabea auch gleich nochmal im Interview sagen, dann ist wirklich Laufen vielleicht gerade erstmal nicht so das, was du machen solltest. Es ist immer total individuell. Ich möchte hier niemals alle über einen Kamm scheren. Das bitte, sei dir dessen bewusst. Aber ganz, ganz häufig sehe ich das eben, dass gerade das Laufen den Zyklus sowas von durcheinander bringen kann, wenn man es eben nicht unbedingt förderlich macht, weil wir gern vielleicht zu viel wollen, weil wir zu viel machen, weil wir irgendwie denken, okay, dann muss ich ja ein bestimmtes Tempo laufen und vielleicht an meine Grenzen gehen. Und gerade das ist halt wirklich Stress für den Körper. Und ich freue mich, dass ich mich hier mit Tabea austauschen konnte und dass du mithören darfst. Und dass sie ganz viel darüber erzählt oder wir darüber sprechen, was ist denn zyklusbasiertes Laufen? Wie können wir denn unseren Zyklus damit reinnehmen? Was können wir dann tun? Vor allen Dingen haben wir auch gesprochen, wie können wir, wenn wir zum Beispiel die Periode wiederbekommen haben, wie können wir den Wiedereinstieg ins Laufen schaffen? Und du glaubst nicht, ganz häufig denken wir ja, oder ich habe immer das Gefühl, gerade Frauen mit hypothalamischer Amenorrhoe, wenn ich erzähle, gerade das Laufen, so wie du das eventuell betreibst, ist wahrscheinlich nicht so förderlich. Und gerade das Laufen darf man vielleicht austauschen gegen andere Sportarten für eine gewisse Zeit oder mal ganz sein lassen. Und ich habe immer das Gefühl, Frauen denken, ich möchte ihnen was wegnehmen. Und das möchte ich absolut nicht. Aber wir dürfen eben auch mal in uns reinhören und wirklich gucken, was unser Körper gerade braucht. Weil ganz häufig ist es unser Verstand, der eben denkt, okay, ich muss das aber machen. Das ist gesund. Und mir ist so wichtig, dass wir, wenn wir die Periode wiederbekommen und unser Zyklus sich normalisiert hat, wir auch ausprobieren können. Wir können ganz viel ausprobieren und unseren Zyklus auch immer wieder als Kompass nehmen. Haben wir zu viel gemacht? Haben wir nicht zu viel gemacht? Haben es genau richtig gemacht. Und das ist extrem wichtig. Und darüber reden wir heute. Und du glaubst gar nicht, wie häufig wir denken, dass, aber andere Frauen, die machen doch viel, viel mehr als ich. Und die haben trotzdem einen regelmäßigen Zyklus und scheinen keine Probleme zu haben. Aber im Endeffekt wissen wir das nie. Wir können nie in die Köpfe der anderen Frauen sehen. Wir wissen einfach nicht, wie es im Körper der anderen Frauen aussieht. Und ich sage dir wirklich mal, von Frau zu Frau, von Herz zu Herz, ich bekomme ja ganz viele Nachrichten von auch Fitness-Influencern und Trainerinnen und auch, ich war auch mal eine Zeit lang, gerade während des Studiums habe ich mir mein Geld nebenbei auch in Fitnessstudios verdient und ich weiß, dass diese Frauen vielleicht noch einen Zyklus hatten, aber sehr viel PMS hatten und sie eher dann vor der Periode und in der Periode gelitten haben und das ist nicht normal und das hängt oft auch damit zusammen, dass diese Frauen zu viel tun. Und deswegen hier nochmal mein Appell, bitte vergleiche dich nicht. Und das ist so individuell, du darfst für dich das Richtige finden. Aber jetzt möchte ich nicht lange drum rumreden, sondern dich wirklich in das Interview mit der Tabea entlassen. Und ich wünsche dir ganz viel Freude und vor allen Dingen ganz viele Haarmomente. Und ich hoffe, dass du ganz viel für dich mitnehmen kannst.
Tabea, ich freue mich, dass du heute bei mir im Podcast bist. Und wir mal über Zyklus und ganz speziell nicht einfach nur Sport, sondern ganz speziell Laufen sprechen. Du nennst dich ja auch Lauf ganzheitlich, auf Instagram zumindest. Genau. Ich weiß nicht, hast du auch bestimmt eine Website,
die auch so heißt? Ich habe eine Website, die heißt auch Lauf ganzheitlich, genau. Hallo erstmal.
Und ich freue mich, dass wir da heute mal reinsteigen. Und das Witzige ist ja auch, wie wir jetzt zueinander gefunden haben, ist, dass du mich angeschrieben hattest, weil du ein Interview mit mir gehört hast, wo ich halt gesagt habe, Laufen kann aber manchmal vielleicht nicht das Produktivste sein, um die Periode auch wiederzubekommen. Und ich finde es immer spannend, mir alles anzuhören, was es eben gibt für Meinungen und für Erfahrungen und weil ich sage immer, ich sage auch immer, es ist nicht das, was ich sage, ist nicht für jede Frau, sondern mach deine eigenen Erfahrungen. Das ist mir halt so wichtig. Und ich freue mich, dass du einfach hier bist und dass wir uns heute darüber unterhalten. Und ich möchte dir jetzt aber erstmal die Chance geben, dich vorzustellen. Wie bist du überhaupt dazu gekommen, Laufen, zyklusbasiert, mit Frauen? Erzähl mal, wie ist deine Geschichte dahin?
Ja, erstmal danke. Ich freue mich auch total, hier zu sein. Mega cool, dass du auch so offen auf diese Nachricht von mir geantwortet hast. Man muss das ja vielleicht kurz einordnen, dass in diesem Podcast du über HA gesprochen hast oder PCOS. Ich bin mir gerade nicht mal so ganz sicher, genau. Und mein Coaching sich ja vor allem auf das Training mit einem gesunden Zyklus, also per se einem gesunden Zyklus, richtet. Wo ich aber auch ganz klar der Meinung bin, okay, PMS, Schmerzen während der Periode und so weiter, das ist alles nicht normal und das sollte man eben als erste Warnzeichen des Körpers nehmen, dass es vielleicht im Training ein bisschen zu viel ist. So, das im Hinterkopf fange ich jetzt erstmal ganz vorne an. Wie bin ich dazu überhaupt gekommen? Ich habe jetzt vor 3,5 Jahren muss es gewesen sein, die Entscheidung getroffen, dass ich mein Chemiestudium, was ich vorher angefangen hatte, schon 4 Jahre studiert hatte, dass ich da einfach nicht mehr weiterkomme und dass ich auf jeden Fall anfangen muss, Sport zu studieren, weil ich sonst sehr, sehr, sehr unglücklich werden würde im weiteren Verlauf meines Lebens. Ich habe ein paar Jahre vorher mit dem Laufsport angefangen und war wirklich so wie verliebt. Also es war wirklich, ich habe angefangen und dachte, das ist genau mein Sport, das ist genau meine Art, mich mit meinem Körper auseinanderzusetzen. Ich habe einfach so tolle Erfahrungen machen dürfen, wie mein Körper funktioniert, wie Laufen funktioniert, wie einfach es auch sein kann. Und habe einfach so, wenn wir es mal so runterbrechen, so diesen Ruf gehört, okay, du musst jetzt einfach auch noch mehr darüber wissen und du möchtest wissen, wie, was sagen Sportwissenschaften, was ist die Psychologie dahinter, Trainingswissenschaften, all diese Geschichten und habe mich dann damals mit 23 dazu entschieden, alles klar, Chemie hört jetzt hier sofort auf, auch wenn ich kurz vorm Ende bin und habe dann mit Sport angefangen und habe wirklich ab dem Zeitpunkt, mein Leben immer mehr genossen, habe wirklich gemerkt, okay, es war wirklich allerhöchste Zeit, dass ich diesen Schritt da gemacht habe. Und ich denke, das ist jetzt so 2,5 Jahre her, dass ich dann ein Seminar hatte, das hieß Forschung in Medizin, Training und Gesundheit, wo wir auch selber Tests fahren durften, also auch bei einer Studie mitgemacht haben und wo wir uns auch andere Forschungen angeschaut haben. Und da ist mir relativ schnell klar geworden, okay, wir haben hier eigentlich im Abstract immer stehen, keine Ahnung, x Anzahl Male Athletes, also männliche Athleten wurden getestet. Und auch die Forschung, die wir oben mitbegleitet hatten, da durften wir Frauen auch so ein paar Tests fahren, aber nicht alle, weil die großen Tests, die wirklich wichtigen Tests, da wo Leute ihre Bachelorarbeit drüber geschrieben haben und so weiter, da wurden halt explizit nur Männer gesucht. Und da fing ich dann relativ schnell an, auch mit meinem späteren Chef dann, weil ich dann dort auch angefangen habe zu arbeiten in den Sportwissenschaften, aber damals halt noch meinem Dozenten, dem Professor, immer wieder zu diskutieren, warum ist das denn so? Warum sind wir ein Sportinstitut und haben keine Tests, die an Frauen durchgeführt werden? Warum machen wir das nur mit Männern? Und da habe ich gerade zu Beginn eher so verhaltene Antworten bekommen, wie ja, ihr habt halt so einen Hormonzyklus und das ist, also nee, Hormonschwankungen hat das noch genannt, ne? Da war ich ja dann auch noch der Meinung, dass das irgendwie alles drunter und drüber gehen muss. Genau, und deswegen, ja, könnte man das eben gar nicht so richtig sagen, wie man dann die Frauen dann testet, deswegen lässt man es einfach. Und
logisch.
Also ich meine, vom Sinn her erstmal logisch, wenn man sich jetzt vielleicht dann auch den Werdegang der Forschung anschaut, dass es ja immer so gemacht wurde und dass es dann natürlich auch so weitergemacht wird, da kann ich das schon auch irgendwo nachvollziehen. Und wie gesagt, ich spoiler jetzt schon, ich habe dann auch meine eigene Studie an Frauen durchgeführt und ich weiß jetzt, wie schwierig und anstrengend es ist, eine Forschung auf den Menstruationszyklus abzustimmen, nämlich sehr. Aber es ging dann eben erstmal so weiter, dass ich mich da wirklich nicht, ich konnte mich damit nicht zufrieden geben. Ich bin immer wieder hin, habe gesagt, ja, aber warum macht man denn dann nicht einen Test in der ersten Zyklushälfte und einen Test in der zweiten Zyklushälfte und guckt sich das einfach mal an? Weil selbst wenn da rauskommt, dass es keinen Unterschied zwischen den Zyklushälften gibt, dann könnte man ja in der Forschung sagen, alles klar, dann werden Frauen eben genauso in der Forschung berücksichtigt wie Männer und alles ist gut, weil kann ja sein, dass der weibliche Körper das einfach komplett kompensiert und dann ist doch gut. Weil ich natürlich auch häufig mal so die Antwort bekommen habe, ja, du würdest da eh nichts finden. So, ich sagte, ja, wäre ja gut. Dann wären wir einen großen Schritt weiter, wenn ich nichts finden würde. Und irgendwann habe ich dann nochmal nachgefragt und dann kam er mit der Aussage, alles klar, organisiere 12 Frauen und dann wird oben eine Studie gestartet. Gott sei Dank hatte sich neben mir auch noch eine andere Triathletin, die eben unbedingt auch so eine Leistungsdiagnostik, die aus so einem Test erwächst haben wollte, die hat sich dann auch noch mal recht stark dafür gemacht. Und das heißt, wir waren so ein bisschen zu zweit, die da ein bisschen laut wurden.
Frauenpower.
Genau. Und diese Studie bin ich dann erstmal auch selber mitgefahren. Das war auf dem Fahrradergometer. Das war dann eine ganz normale Studie. Da wurde der Zyklus überhaupt nicht berücksichtigt. Und dann kam so langsam dazu, dass ich meine Examensarbeit auch schreiben musste. Also ich habe jetzt Examen gemacht, ich habe das auf Lehramt studiert und ich wollte eben eine Examensarbeit schreiben, die auch einen praktischen Anteil hat. Und da war mir eben auch klar, okay, dann will ich jetzt wirklich gucken, was ist das mit dem Menstruationszyklus? Und habe mir dann genau diese Daten angeschaut, die da vorher erhoben wurden mit den ersten 12 Frauen und habe gemerkt, okay, also Zyklustag und sowas haben wir zwar berücksichtigt, aber die Frauen haben gar keine Temperatur gemessen. Das heißt, wir wissen gar nicht, in welchen Phasen die waren. Also man hat einfach mal eine Studie gemacht und hat sie anstatt an Männern, an Frauen gemacht, hat aber nicht berücksichtigt, wie die hormonelle Situation da gerade war. Mhm. Das heißt, ich konnte mit dieser Studie leider nichts anfangen und habe dann aber meine eigene bekommen. Und das war ziemlich cool. Und in der Studie habe ich mir dann auch wieder auf dem Fahrradergometer wirklich den Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Zyklushälfte angeschaut. Habe da meine Examensarbeit dann mitgeschrieben, habe ja einige Erkenntnisse schon gewinnen dürfen. Die Studie ist jetzt auch gerade abgeschlossen worden und ich werte die gerade aus. Also ich bin auch mal gespannt, was da jetzt vollumfänglich am Ende bei rauskommt. Aber so viel sei gesagt, ich habe natürlich währenddessen ganz, ganz viel gelesen, ganz, ganz viel recherchiert, viele Paper gelesen, was es so gibt aktuell und was halt auch nicht. Mhm. Und habe dann aber auch gleichzeitig zu dem Beginn von Corona, und jetzt kommt die andere Seite, meinen Job verloren an der Schule und habe dann gedacht, alles klar, das Einzige, was ich jetzt eigentlich noch machen kann, ist Lauftrainerin sein, Trainingspläne schreiben. Ich habe mir dann ein Konzept entwickelt, wie ich das machen möchte mit den Leuten, hatte dann auch relativ schnell ein paar Leute zusammen und ja, kam dann über Corona. Das war wirklich richtig Gold wert. Also war ich auch wieder auf dem richtigen Weg offensichtlich. Und als ich dann halt so angefangen habe mit meiner Recherche, habe ich dann auch meine weiblichen Athletinnen gefragt, ob sie nicht Lust haben, zyklusbasiert zu trainieren. Weil mir natürlich auch aufgefallen ist, okay, die Studienlage ist sehr, sehr dünn. Und wenn ich das wirklich irgendwann mal, ja, vielleicht publizieren möchte oder meinen Weg in der Richtung weitergehen will, dann muss ich es ausprobieren. Und dann muss ich gucken, was funktioniert für die Frauen und wie kann man Frauen wirklich nach dem Zyklus trainieren. Da gibt es zum Beispiel mittlerweile relativ viel im Kraftsport, im Ausdauersport. Ja, ist es da alles noch so ein bisschen verhalten. Und da bin ich jetzt aber, wie gesagt, 2 Jahre schon mit meinen Athletinnen dran. Und alle, die gesagt haben, ja, will ich probieren, habe ich Lust drauf, die sind alle auch noch dabei und bereuen es bis heute nicht, dass sie damit angefangen haben und sagen selber, ja, sie haben große Erfolge gefeiert, sie haben weniger Probleme mit ihrem Zyklus. Und das war dann so mein Startschuss, dass ich nach dem Examen, was ich jetzt im März gemacht habe, dann gesagt habe, alles klar, ich gehe da jetzt all in, ich mache mich jetzt selbstständig, ich gehe jetzt nicht ins Referendariat, ich gucke jetzt erstmal, dass ich das Thema nach vorne kriege und wirklich, ja, hoffe, dass ich ein paar Leuten erzählen kann, wie sinnvoll es auch sein kann, mit dem Zyklus zu trainieren und nicht dagegen, wie viele das machen.
So unglaublich wichtig. Und ich finde es ja schön, dass das so langsam vielleicht jetzt auch mit der Forschung Fahrt aufnimmt, dass irgendwie Frauen mit einbezogen werden und nicht irgendwie das nur heißt, so naja, wir brauchen halt immer die gleichen Bedingungen und das haben halt Männer, die haben halt jeden Tag die gleichen Bedingungen. Und wir Frauen in einem bestimmten Alter eben nicht. Und
ja,
das dann irgendwie nicht zu schauen. Und das ist mir auch so wichtig, dass wir das verstehen. So ganz viele wissenschaftlich basierte Trends auch, wo man eben sagt, es ist mit Studien belegt, sowas wie Fasten und keine Ahnung was alles, super fürs Abnehmen und weiß ich nicht was alles, ist halt leider auch größtenteils an Männern untersucht worden. Oder an
so ist das, wenn du sagst,
pausalen Frauen, die halt von den Hormonen her dann vielleicht schon eher wieder den Männern eher gleichen, aber eben nicht mehr uns Frauen, weiß ich nicht, von 13 bis, keine Ahnung, 50 Jahre, die halt diese hormonellen Schwankungen eben haben. Und es ist so spannend.
Und nicht nur das, also das eine ist ja wirklich so das Zyklusbasierte und das ist ja wirklich auch mein Ding und da bin ich auch wirklich stark, würde ich sagen. Aber was ja da drunter liegt, ist ja alleine schon mal die weibliche Physiologie und selbst da haben wir ja auch wirklich noch Defizite. Also beispielsweise kann man da jetzt wirklich mal die Energiebereitstellung nehmen, dass ja, wir mittlerweile wissen, okay, Frauen haben viel besseren Fettstoffwechsel als Männer und Frauen haben den auch immer. Natürlich haben die in der zweiten Zyklushälfte nochmal einen besseren Fettstoffwechsel als in der ersten, das wissen wir Gott sei Dank jetzt auch schon. Aber sie haben auch einfach generell einen besseren Fettstoffwechsel und Männer haben einen besseren Kohlenhydratstoffwechsel. Das heißt, diese Folge ist jetzt nicht nur interessant für Leute, die halt wirklich eine Menstruation noch haben oder ne, sondern auch einfach für Frauen, fertig, weil ja, wir da einfach ein bisschen anders konstituiert sind. Und das fehlt gerade sehr in der Forschung, wie du schon sagst. Ja,
ja, unbedingt. Und es ist auch so spannend, wie du gesagt hast, dass das irgendwie, ich meine, ich habe früher vielleicht auch so gedacht, das ist eher so ein Hormonchaos bei uns Frauen. So, alles ist irgendwie total chaotisch, aber eigentlich ist das echt genial von der Natur, so was da alles abläuft. Und eigentlich, wenn alles im Einklang ist, das auch ein total toller Rhythmus ist, auf den man sich auch verlassen kann, wenn alles im Einklang ist. Ja. Aber ja, klar, wenn es nicht im Einklang ist, dann scheint es vielleicht ein Hormonchaos zu geben. Aber wenn wir wirklich mit dem Körper arbeiten und nicht eben versuchen, und ich, das spielt ja auch so sehr da rein, vielleicht so ein bisschen dieses, dass wir von außen dieses Gefühl vermittelt bekommen, gleichbleibend ist halt immer besser, so weißt du, auch immer die gleiche Leistung und immer, man hat immer diese persönliche Bestzeit und so und keine Schwankungen, als wenn man da mal schlechter ist, hat man halt einen schlechten Tag gehabt. Aber einfach auch mal zu sagen, vielleicht ist es auch einfach mal okay, dass meine 100% von gestern einfach 80%, nee, meine 80% von gestern 100% heute sind, oder, ne, dass sich das halt verändert und dass es auch mal okay ist. Dass es nicht schlecht
ist. Und das ist ja auch, das ist ja auch eine Illusion, dass wir glauben, dass das nur bei uns Frauen so ist, weil wir halt einen Menstruationszyklus haben. Also wenn wir uns das jetzt rein sportlich mal anschauen, ist es trainingswissenschaftlich absolut klar, und da rüttelt niemand dran, dass es einen, dass du Phasen brauchst, wo du dich sehr belastest, und Phasen, wo du dich entlastest, wo du viel regenerierst, weil wenn du das nicht tust, dann wirst du einfach auch keinen Trainingseffekt haben. Mhm. Und so trainieren Männer, und so können aber Frauen auch trainieren. Und das Schöne bei Frauen ist jetzt, die haben einen natürlichen Zyklus, wo sie das dran anpassen können, ohne das irgendwie künstlich einfach so irgendwie in den Monat zu legen, sondern die können sich genau angucken, alles klar, Regeneration hier, Leistung da. Mhm. Und dann mache ich das genau in meinem Tempo. Und wir haben einen Riesenvorteil auch wieder gegenüber den Männern. Wir kriegen monatlich Feedback, ob es funktioniert hat für uns oder nicht. Weil wenn wir mal keinen Eisprung haben oder wenn wir mal eine sehr kurze zweite Zyklushälfte haben oder ja, wenn wir vielleicht unseren Zyklus so genau nicht tracken, wenn die Periode dann auf einmal ausbleibt, dann ist das ein direktes Feedback unseres Körpers, okay, hier hast du zu viel gemacht und hier musst du jetzt wirklich eine Nummer rausnehmen. Mhm. Und das haben Männer nicht, was dazu führen kann, dass, ne, und natürlich gibt es auch leider viele Frauen, die ihre Körpersignale da komplett ignorieren und dann eben auch in selbe Richtung gehen. Aber du hast bei Männern natürlich dann immer mal das Problem, dass sie dann 3-4 Jahre super gut trainiert haben und auf einmal liegen sie komplett flach, weil sie, weiß ich nicht, Ermüdungsbruch oder dann doch irgendwo eine Zerrung, was dann alles länger dauert und so. Und da mache ich schon auch die Erfahrung, dass so generell bei meinen Athletinnen die Verletzungen wirklich so gut wie ausbleiben. Na, also da tut auch mal was weh und dann macht man auch mal eine Woche oder 2 Wochen weniger. Aber wirklich so, also so dass das wirklich so was Gravierendes passiert, dass die wirklich flach liegen, ist bisher auch noch nicht passiert. Und ich glaube, dass das was damit zu tun hat, dass wir uns dann ja spätestens alle 4 Wochen mal wieder sammeln und sagen, okay, jetzt ist Regeneration. Und wir dieses direkte Feedback bekommen.
Die Frauen, die bei dir im Coaching sind. Es gibt aber ganz viele Frauen, die so sagen, okay, meine Periode, ne, das wird uns ja auch, oder früher, ich gucke ja keine Werbung mehr, ich weiß gar nicht, wie Tamponwerbung und so weiter jetzt aussieht, ne, aber früher war es halt so, wir lassen uns halt komplett nicht aufhalten. Wir lassen uns doch nicht aufhalten, wir machen einfach, schieben das unten rein und ich bin genauso leistungsfähig wie immer. Und haben halt auch dieses schlechte Gewissen, wenn sie sich mal die Pausen auch nehmen. Ne? Also ich glaube, da dürfen wir selbst noch bei den Frauen ganz viel Aufklärungsarbeit und diese Erlaubnis auch. Das, also rein natürlich, sich auch Auszeiten zu nehmen. Und wie du ja auch gerade gesagt hast, es ist auch echt notwendig, weil es ist nicht immer nur, wenn ich schneller renne, mehr Gewicht auflege oder was auch immer das ist, dass ich dadurch besser werde, weil eigentlich die ganze Magic passiert in den Auszeiten.
Das ist ganz genau, also das Wichtigste am Training ist die Regeneration.
Ja.
Ist einfach so. Und wir sind wahrscheinlich hier keine LeistungssportlerInnen, die irgendwie zuhören. Es ist schon gerade so im HobbysportlerInnen-Bereich sehr verbreitet, dass die Leute eher zu viel machen als zu wenig. Das heißt, wenn, also da würde ich bei 80% der Leuten sagen, hier, ihr könntet wahrscheinlich 2 Tage weniger pro Woche trainieren und ihr hättet wahrscheinlich mehr davon als das, was ihr jetzt aktuell macht. Also das ist nochmal so ein Grundverständnis für die Sache, dass natürlich, wenn du dich belastest, auch regenerieren musst, ganz klar. Und diese ganzen Werbung, die du ansprichst, ja, das ist bis heute so. Habe ich bei YouTube jetzt neulich erst wieder so einen Spot vorgeschlagen bekommen. Und das tut mir dann auch immer mega leid, weil also ich hatte früher dann wirklich so diesen Druck, dass ich dachte, okay, also man kann ja während der Periode leistungsfähig sein, warum bin ich es denn jetzt nicht? Mhm. Na, also ich bin in den ersten 2 Jahren, habe ich auch meine 30 Kilometer am 2. Zyklustag gelaufen, wo ich mich heute frage, wie habe ich das denn bitte gemacht? Also, das, und ich bin wirklich nicht stolz drauf. Ne? Damals war es noch irgendwie so, ja, ich habe zwar meine Periode, aber ich ziehe das jetzt durch, weil ich bin im Marathontraining und heute denke ich mir so, oh Gott, hab eher, was hast du da getan? Also ja, war alles andere als schlau.
Ja, Wahnsinn. Wahnsinn, wieso das von außen so, das so ich habe auch gestern erst so ein Gespräch gehabt, ne, dass wir da uns so echt geißeln, weil so von außen das so stark ist und unsere innere Stimme so klein, wir die so klein dämmen, so richtig runterdrehen, runterregulieren. Kannst du schon ein bisschen, also du meintest gerade so, ne, das ist jetzt gerade so in der Auswertung, die Forschung, ja, wo du jetzt auch dran gearbeitet hast, kannst du uns schon so ein bisschen was verraten, was du beobachtet hast, auch hingehend deiner Recherche, du hast ja sehr viel dafür auch gelesen und recherchiert und analysiert, was kannst du uns sagen? Was ist rausgekommen? Worauf können wir Frauen achten? Wie unterscheidet sich? Du hast ja schon angedeutet, Fettstoffwechsel ist vielleicht zum Beispiel ein bisschen unterschiedlich in den Phasen. Was gibt es da so für Anhaltspunkte? Was kannst du uns erzählen?
Genau, also in meiner Studie habe ich, also ich weiß nicht, wie spannend die hier für diesen Podcast ist, einfach weil das dann auch sehr komplex wird, aber ich kann es gerne mal anreißen, dass ich mir nämlich vor allem angeschaut habe, was macht der Kohlenhydratstoffwechsel zwischen der ersten Zyklushälfte und der zweiten Zyklushälfte. Und dafür habe ich Blutlaktat abgenommen. Also Laktat ist einfach, ja, ich würde mal sagen, so unser Energielieferant, der quasi durch die Zellen, also aus einer Zelle in andere Zellen transportiert wird und dann wieder als Energie in der Zelle benutzt werden kann, jetzt so ganz platt gesagt. Und das können wir eben übers Blut messen und je nachdem, wie die Belastung ansteigt, steigt das Blutlaktat eben auch mit an. Und meine Ausgangsfragestellung war eben, ob es sein kann, dass sich das Laktat unterscheidet. Und die Idee, die ich dabei hatte, war, dass viele Frauen ja durch PMS-Symptome auch berichten, dass sie in der zweiten Zyklushälfte Gewicht zunehmen, also Wassereinlagerung haben. Und wie gesagt, die Hypothese, die ich hatte, war, dass das Blutlaktat dann ja eigentlich in der zweiten Zyklushälfte geringer sein müsste, weil der Verteilungsraum im Körper größer ist. Das war eigentlich erstmal, da ist noch gar nicht viel mit Leistung und allem passiert, sondern ging es einfach nur mal so darum, wie ist die Energiebereitstellung und hat das einen Einfluss, wenn wir Wasser einlagern, ob wir Wasser einlagern. Wo ich aber auch im Laufe der Recherche gemerkt habe, okay, PMS, Wassereinlagerung ist auch eigentlich nicht normal, nicht gesund.
Dass jede Frau, ich hatte das früher auch, ja, aber nicht mehr.
Genau, also das war dann wirklich auch sowas, was ich wieder verwerfen durfte, wo ich schon sehr viel dann lernen durfte in diesem ersten Schritt. Und was wir auch tatsächlich gar nicht verifizieren konnten, also die Frauen hatten keine Gewichtserhöhung in der einen Zyklushälfte zur anderen Zyklushälfte. Mhm. Aber was wir gesehen haben, und da kann ich jetzt nur über meine Examensarbeit sprechen, wo ich leider nur 10 Probandinnen auswerten konnte. Wir haben jetzt mehr Probandinnen dazugenommen, aber da ist die Auswertung noch nicht fertig. Aber was wir da zumindest gesehen haben, ist, dass in der zweiten Zyklushälfte das Laktat etwas niedriger war, also nicht so stark angestiegen ist wie in der ersten Zyklushälfte. Und das aber nicht durchs Körpergewicht erklärbar ist, so wie ich mir das gedacht habe. Und jetzt kann man da Schlüsse draus ziehen, wo wir jetzt aber, wie gesagt, noch nicht abschließend fertig sind. Es kann sein, und das weiß man mittlerweile auch, dass einfach die Glukosetransporter hormonabhängig sind im Körper. Das heißt, dass in der zweiten Zyklushälfte einfach einer dieser Glukosetransporter etwas gehemmt ist und deswegen gar nicht so viel Glukose in die Zelle reinkommt und sich deswegen nicht so viel Laktat bilden kann. Ja, es wird jetzt gerade sehr theoretisch, aber ich mache es gleich noch ein bisschen leichter. Das ist so für mich gerade die wahrscheinlichste Erklärung. Aber wir können nicht ausschließen, dass sich Stoffwechselprozesse auch einfach umstellen. Und das ist das, was ja auch in anderen Studien schon herausgekommen ist, dass wir durch sowohl Östrogen als auch Progesteron einen höheren Fettstoffwechsel haben. Das ist halt hauptsächlich an Ratten experimentiert worden, muss man auch dazu sagen, dass man Ratten eben Östrogen und dann Progesteron und dann beides gespritzt hat und geguckt hat, wie ist der Fettstoffwechsel da. Aber zumindest wurde das auch bei humanen Experimenten teilweise verifiziert. Und da kann man eben sagen, der weibliche Fettstoffwechsel ist immer besser, aber vor allem in der zweiten Zyklushälfte noch mal besser, weil wir ja da sowohl das Östrogen als auch das Progesteron auf einem relativ hohen Level haben. Und ja, jetzt die ganz große Frage, vor allem so fürs Training ist, welches Training ist dann eigentlich sinnvoll? Weil ich glaube, jedem sagt HIIT und HIIT-Training und ne, oder hochintensives Training, wie man es jetzt nennen möchte. Ich bleibe da jetzt mal bei HIIT.
Klar, fünfmal die Woche, sagst du uns jetzt, fünfmal die Woche für 30 plus Minuten, oder? Sollen wir machen?
Genau, also das kam eigentlich raus. Nein, tatsächlich gar nicht. Also das war so eine Frage, mit der ich mich immer mal wieder beschäftigt habe, weil ja, das sind natürlich auch fast alles wieder nur Studien, die an Männern durchgeführt wurden und die also egal was du liest, trainingswissenschaftlich, HIIT ist ja mittlerweile so der heilige Gral und da sind sich auch alle einig, dass du damit die maximale Sauerstoffaufnahme und so weiter wirklich verbessern kannst und deswegen sollte man das machen. So. Und in den Papern, das sage ich aber jetzt auch, weil das häufig missverstanden wird, gerade wenn man dann mal in der Fit for Fun oder Women's Health oder so irgendwas liest, wird immer nicht so ganz differenziert betrachtet, wie viel HIIT ist denn jetzt eigentlich in Ordnung. Und selbst diese Studien sagen immer, mehr als 20% HIIT ist nicht mehr sinnvoll, weil du dann einfach dein Verletzungsrisiko erhöhst, weil du zu schnell ermüdest und weil man eben auch herausgefunden hat, dass auch Leistungssportler, das sind jetzt natürlich immer Ausdauersportler, da muss man da dazu sagen, aber dass die dann auch keinen Leistungszuwachs mehr haben. Also man sagt HIIT-Training auch bei Männern so 10-20% und nicht jede Einheit. Bitte nicht. So ganz, ganz wichtig, ganz, ganz wichtige Erkenntnis. So, es gibt jetzt aber auch Evidenz dafür, dass HIIT-Training bei Frauen gar nicht so gut funktioniert, wie man denkt. Und zwar gibt es da, ich habe es ziemlich richtig in Erinnerung, denke ich, dass HIIT-Training um 50% bei Frauen schlechter funktioniert als bei Männern. Und das ist natürlich eine Hausnummer. Und dann muss man sich fragen, ob
darf ich ganz kurz mal anhören, was bedeutet 50% schlechter? Also was ist schlechter?
Genau, also dass du, wenn du jetzt, ja, wie mache ich das jetzt ganz greifbar? Geh mal davon aus, du machst jetzt eine HIIT-Einheit, schwitzt so richtig, kommst so richtig ins Schwitzen. Und dann hast du normalerweise so nach 7 Tagen, dann kommt so dieser Trainingseffekt davon. Und wenn ein Mann das jetzt macht, dann wird der nach 7 bis 10, manchmal 14 Tage einen Trainingseffekt von 100% haben. Also wird so richtig merken, boah, das hat so richtig gebracht. Ich sehe meine Muskeln, keine Ahnung, alles super. Und eine Frau würde davon vom selben Effekt eben nur 50% überhaupt wahrnehmen.
So kann man sich denke ich
mal. Genau.
Ja.
Ja.
Das finde ich so
laut.
Sorry. Finde ich so spannend. Und das Gleiche habe ich auch mal, ich weiß noch, ist jetzt auch so ein bisschen, naja, damals, als ich auf Fernsehen geguckt habe, es war so eine Wissenssendung, die, naja, vielleicht nicht ganz so, egal. Auf jeden Fall fand ich das spannend, was zum Beispiel beim Fasten auch damals gesagt worden ist. Fasten war damals total auch neu. Und man hat das Paare machen lassen. Und die Männer haben halt total Gewicht verloren. Und für die war das halt super. Und die Frau hat halt so ein bis zwei Kilo verloren und war am Ende total gefrustet, weil sie genau das Gleiche gemacht hat und bei ihrem Partner das auch noch gesehen hat, dass es ja so einfach funktioniert und bei mir eben nicht. Und das ist halt so der gleiche Effekt, wie ich mir jetzt gerade vorstelle, so dass der Mann das halt macht, wenn so Partner das gleichzeitig anfangen, dass für Frauen das auch manchmal echt frustrierend sein kann, weil sie dann so, ey, bei ihnen verändert sich gerade alles. Bei mir gefühlt hat kurz mal was sich verändert und dann so Plateau, gar nichts mehr.
Ja. Ja, das ist sehr frustrierend, das kann ich verstehen. Und das ist natürlich, als ich das gelesen habe, war ich auch so, hä, wie soll ich jetzt gar kein HIIT-Training mehr machen oder was mache ich denn jetzt überhaupt? Und das ist jetzt, sage ich mal, meine Einschätzung des Ganzen, wie gesagt, mit einem Sportstudium abgeschlossen und so weiter. Das habe ich jetzt nirgendwo gelesen. Das ist einfach so die Gedanken, die ich mir darum gemacht habe, dass wir davon ausgehen, Männer haben einen guten Kohlenhydratstoffwechsel und einen besseren Kohlenhydratstoffwechsel als Frauen. Ergo machen die HIIT-Training, weil das ja den Kohlenhydratstoffwechsel ankurbelt und verbessert. Das ist ja der Sinn von HIIT-Training, ja, also eine Verbesserung des Kohlenhydratstoffwechsels. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Frauen einen besseren Fettstoffwechsel haben, und ich sage jetzt bewusst nicht, dass sie einen schlechteren Kohlenhydratstoffwechsel haben, sondern sie haben jetzt einfach mal einen besseren Fettstoffwechsel als Männer, dann ist es meiner Meinung nach da wirklich wichtig, da jetzt auch mal das Bewusstsein zu schaffen, dass dann HIIT-Training in der Intensität wohl nicht genau das Richtige ist für Frauen wie für Männer, sondern dass Frauen vielleicht viel eher dahin gehen sollten, alles klar, wenn ich einen guten Fettstoffwechsel habe, dann trainiere ich den doch. Wäre doch total logisch, weil Männer machen ja dasselbe, die trainieren den Kohlenhydratstoffwechsel. Mhm. Und das ist das, wo es bei mir immer mehr hingeht und das ist auch das, was ich beobachte, dass komischerweise diese wirklich schnellen, kurzen, intensiven Geschichten gar nicht so den gewünschten Trainingseffekt haben auf meine Mädels, wie ich das gerne hätte, auf meine Frauen. Ich finde Mädels degradiert irgendwie, möchte ich gerne kurz zurücknehmen. aber dass, wenn die, wenn sie anders trainieren, wenn sie zum Beispiel einfach sagen, okay, dann mache ich weniger Intensität, ich mache aber mal ein bisschen mehr Umfang, ich laufe einfach mal ein bisschen mehr, aber dafür ganz, ganz locker. Und dann mache ich immer mal so ein bisschen was Gesteigertes, dass ich, ne, dass es sich schon auch mal anstrengend anfühlt, aber dass so der Großteil meiner Einheiten wirklich so sind, dass ich zu Hause ankomme und denke, boah, ich fühle mich einfach gut, ich könnte jetzt eigentlich weiterlaufen, muss ich aber nicht. Ja, dass sie dann im Zweifel schneller werden, als wenn sie jetzt wirklich richtig hart mit HIIT-Training und allem das machen.
Ja. Weißt du, als ich noch gelaufen bin früher, habe ich auch mal HIIT gemacht. Und es waren immer so die Tage, wo ich, da ging gar nichts mehr. Tot auf der Couch, wirklich, konnte gar nichts mehr. Ich habe mich so ausgenockt mit dieser Art von Training. Aber gut, wechseln wir mal das Thema weg von HIIT. Nicht, dass wir das jetzt so oft sagen, dass die Frauen irgendwie noch auf die Idee kommen, ach, das habe ich jetzt so oft gehört, das muss ja gut sein.
Machen wir mal. Nein. Also schon auch, aber
ja,
halt.
Ich, also ganz ehrlich, ich empfehle es ja auch, aber halt nicht so, wie es eben gedacht wird von vielen, dass es halt gut ist. Sondern alles halt in einem Rahmen. Ne? Wenn wir jetzt mal sagen, okay, wir haben jetzt eine Frau, sie liebt Laufen, aber sie hat einen langen Zyklus vielleicht ein bisschen und hat auch mega PMS. So, die kommt jetzt zu dir und sagt so, okay, vielleicht muss ich ja nicht das Laufen komplett aufgeben. Was kann ich dann tun? Oder was würdest du, was wären so die ersten Schritte? Weil du hast ja gesagt, du siehst Veränderungen bei den Frauen. Wenn sie anders beginnen zu laufen, dann kann sich das PMS reduzieren. Der Zyklus kann sich vielleicht auch verändern, sich vielleicht eher einpendeln. Weil, ich meine mal so, normale Frau, ich auch früher, oder alle, die jetzt sagen, okay, ich fange jetzt mit dem Laufen an, was macht man? Naja, ganz leicht, ne? Ich brauche ja nicht viel, ich ziehe nur meine Laufschuhe an und dann gehe ich halt laufen. Und zwar so schnell ich irgendwie kann, so. Und das dann halt alle 2 Tage oder vielleicht jeden Tag. Ich weiß es nicht, auf welche Ideen wir halt so kommen. So, jetzt kommen wir zu dir.
Ja, großer Fehler sehe ich auch immer wieder. Also nehmen wir vielleicht erstmal die Frau, die eigentlich ganz gerne läuft, aber super stark PMS hat und einen langen Zyklus oder sagen wir mal vielleicht auch einen unregelmäßigen Zyklus, so dann gucke ich mir 2 Sachen immer besonders an. Das eine ist, dass man wirklich mal ins Training reinschaut und guckt, was denkt sie eigentlich, was so ihr langsames Tempo ist. Na, da kann man immer ganz schön auch mal auf die Herzfrequenz gucken. Also Herzfrequenz ist nicht alles, aber Herzfrequenz sagt schon mal so ein bisschen was aus, in welchen Bereichen bewegen wir uns eigentlich. Und in 90% der Fällen muss ich dann auch erstmal sagen, hier diese lockeren Läufe, wo du sagst, da bist du mal eben schnell nochmal laufen gegangen oder so, die sind überhaupt nicht locker für dich, die sind viel zu anstrengend. Und da auch die Frauen erstmal auf den Boden der Tatsachen zu holen, dass es okay ist, wenn sie so langsam laufen, wie vielleicht andere spazieren gehen. Na, also das ist natürlich jetzt das Extrembeispiel, aber zumindest also das kommt auch vor und das ist auch völlig in Ordnung. Aber in den allermeisten Fällen hat man oder kommt die Frau mit irgendeiner Erwartung, dass sie so denkt, ja, ich muss auf 1 Kilometer die und die Zeit laufen, dann ist das irgendwie gut. Und da orientiere ich mich dann dran, weil meine Uhr sagt mir das dann oder mein Handy sagt mir dann irgendwie, du bist jetzt langsamer als im letzten Kilometer oder diese ganzen Sachen. Und den Zahn erstmal zu ziehen und zu sagen, es ist erstmal total egal, wie das am Ende auf deiner Uhr oder in deiner App aussieht. Du läufst jetzt wirklich mal so, dass du das Gefühl hast, es ist ganz, ganz locker Und du kannst nach dieser halben Stunde, Dreiviertelstunde, wie auch immer, je nachdem, wie trainiert die Frau natürlich auch ist, könntest du so vom Gefühl her auch einfach nochmal gehen. Und es wäre überhaupt kein Problem. Also, dass du wirklich so ganz entspannt auch wieder zu Hause ankommst. Und dann die Einheiten, die man wirklich intensiver macht, die dann aber auch gezielt intensiver machen. Und nicht jede Einheit irgendwie so halb intensiv, weil das bringt dir eben langfristig nicht so viel. Obwohl ich jetzt wirklich je nach Beschwerde, ne, also wenn jetzt wirklich auch kein Eisprung vorhanden ist und so, da sollte man natürlich den Zyklus optimalerweise auch tracken, das sage ich auch immer dazu, dass man die Temperatur auch misst, dass man weiß, ob der Eisprung da ist oder ob der Eisprung noch gar nicht da ist. Wenn die Beschwerden da jetzt relativ schlimm sind, das heißt, der Eisprung fällt auch mal aus oder so, dann sind auch intensive Einheiten erstmal nicht drin. Und das ist dann auch okay, weil du kannst ja trotzdem laufen, das finde ich so schön. Also du musst nicht sagen, okay, ich höre jetzt komplett auf, sondern man kann ja erstmal sagen, alles klar, du läufst jetzt langsamer, du läufst mit weniger Intensität und du guckst mal, was passiert. Und wie gesagt, ich habe es bisher immer erlebt, dass sich das dann auch wieder eingependelt hat. Und man kann da eben auch viel Angst nehmen, bei den Frauen, wenn man ihnen halt klar macht, alles klar, du kannst den Umfang laufen, den du läufst. Na, du kannst, wenn du 2 Stunden pro Woche laufen willst, sind das 2 Stunden, bei anderen sind es 5 Stunden. Na, du kannst es erstmal so weitermachen, aber halt mal von der Idee her mal anders denken. Und es gibt da so einen schönen Spruch, ich weiß nicht mehr, wer hat den gesagt, ist auch egal, if you wanna go fast, go slow. Und so ist es halt auch von trainingswissenschaftlicher Sicht, wenn du wirklich viel langsam trainierst, dann wirst du auf lange Sicht schneller. Und das ist, glaube ich, das, was man sich auch so als Laufanfängerin dann häufig so vorstellt. So, ja, ich sehe so die Frauen im Park, die laufen so schnell und dann laufe ich genauso schnell los und bin total fertig am Ende. Aber du kennst ja nicht die Story von denen. Mhm. Es kann gut sein, dass die auch einfach schon seit 3, 4 Jahren laufen und für die ist das Tempo, was du bei denen gerade siehst, dein Tempo, wenn du im Schneckentempo vor dir her joggst. Weil sie es einfach sehr, sehr lange trainiert hat. Also das Ziel ist nicht, dass du irgendwann mehr Anstrengung aushalten kannst, ist mir ganz wichtig zu sagen, sondern das Ziel ist, dass du deinen Körper so fit machst, dadurch, dass du halt eben gut trainierst, dass du irgendwann genauso leicht schneller laufen kannst, als du vorher langsamer gelaufen bist, weil sich einfach deine Grundschnelligkeit irgendwann nach oben schraubt.
Mhm. Ja, und ich kann nur aus Erfahrung sagen, wenn du das Gefühl hast, ich kenne das nämlich von mir damals, aber da war ich vielleicht auch schon in einer Nebennierenschwäche drin, ich weiß es nicht. Ich habe ja auch mal so HIIT-Trainingspläne und ich war auch beim CrossFit, jetzt nicht mit vielen Gewichten, aber das ist ja auch immer sehr schnell. Ne? Und du machst auch Sprinten und Laufen und alles Mögliche. Ne? Und das ist dann auch so, ich habe mich dann auch zwischendurch immer gefragt, ich müsste doch jetzt, ich mache das jetzt so und so viele Wochen und jetzt müsste ich doch endlich mal die Liegestütze mit den Füßen hier irgendwo auf einer Bank schaffen. Und es ist halt einfach nicht passiert. Ja. So, aber ich habe dann irgendwann, hat es auch einen Knick gegeben und die Leistung wurde auch immer weniger. Ne? Und das ist natürlich jede Frau auch einen anderen Ausgangspunkt. Ne? Also wenn der Körper auch irgendwo in der Erschöpfung ist, na, dann müssen wir wirklich mal auch die Notbremse ziehen. Ne? Aber einfach auch, wenn ich gerade mal mit dem Sport anfange, es ist wirklich dieses langsam anfangen und auch jetzt wieder Einstieg in den Sport. Ne, ich, zum Beispiel, es kann wirklich sinnvoll sein. Ich sag, wenn man mein Buch liest, auch über die hypothalamische Amenorrhoe, die hast du ja auch am Anfang kurz mal erwähnt, ich glaube, als wir über das Interview gesprochen hatten. Es kann total sinnvoll sein für ganz viele Frauen, wirklich mal eine Sportpause zu machen. Aber in dem Buch wirst du auch lesen, es gibt auch andere Methoden, die du eben auch hier schon angedeutet hast, ne, oder gesagt hast. Vielleicht erstmal die intensiven Einheiten rausnehmen. Ganz egal, was für einen Sport ich mache. Ob ich jetzt laufe, ob ich, keine Ahnung, HIIT-Training nur mache oder Krafttraining oder was auch immer. Das zu reduzieren und irgendwie zu gucken, reagiert mein Körper schon darauf. Wenn wir jetzt aber zum Beispiel eine Frau haben, die halt festgestellt hat, okay, für mich war es jetzt wichtig, wirklich mal drastisch zu reduzieren und dann vielleicht diese Angst auch entsteht, soll ich jetzt überhaupt wieder anfangen, kann mein Körper überhaupt das oder geht mein Zyklus dann, also wenn ich ihn jetzt wiederbekommen habe, geht er sofort wieder flöten. Was wäre dein Tipp da? Wie können wir wieder einsteigen?
Genau, also ich habe ja, also tatsächlich für den ersten Teil hätte ich auch noch einmal auf die Ernährung eingehen wollen, aber das wird jetzt hier vielleicht auch nochmal viel wichtiger. Von daher würde ich da einfach mal weitermachen, weil das ist auch nochmal physiologisch sich sehr schön anzuschauen oder auch wichtig anzuschauen. Und zwar leben viele noch in dem Mythos, dass Männer und Frauen ähnlich sind. Und zwar gibt es ja diesen so schön besprochenen Nachbrenneffekt. Ich weiß nicht, ob du den schon mal gehört hast und nix.
Ja klar, wenn du Diät machst, 48 Stunden danach ist Nachbrenneffekt. Das ist das, was man lernt.
Genau, und es ist so, dass bei Männern so, na, je nach Aufsatz, den du so liest, so 2 bis 4 Stunden danach sollten Männer ganz wenig essen oder sehr kohlenhydratarm essen, damit sie diesen Nachbrenneffekt ganz, ganz lang nutzen, damit eben die Muskeln und alles dann irgendwie besser funktioniert, dass der Trainingseffekt halt noch ein bisschen besser wird, dass der Fettstoffwechsel richtig angekurbelt wird und so. Ja, bei Frauen ist es aber so, wir sollten spätestens 30 Minuten nach einem intensiven Workout schon wieder was gegessen haben, weil unser Fenster ist einfach nicht so lang. Also man muss sich wirklich vorstellen, das, was ein Mann nach 2 Stunden noch zu sich nehmen kann, wird dann bei ihm genauso verstoffwechselt, ne, und geht dann in die richtigen Zellen rein und nährt dann den Körper auch. Und wenn eine Frau aber 2 Stunden wartet, dann funktioniert es bei ihr schon gar nicht mehr. Also die muss halt wirklich in diesen ersten 30 Minuten nach Ende des Workouts direkt was futtern. Und das ist jetzt natürlich gerade mit jemandem, der jetzt so eine gravierende Diagnose, möchte ich es jetzt mal nennen, weil ich finde, wenn die Periode wirklich komplett ausbleibt, ist das schon wirklich gravierend. Dann sollte da erstmal das Bewusstsein für geschaffen werden, okay, alles klar, wenn ich jetzt vorhabe, mit dem Sport wieder anzufangen, bin ich auch bereit, entsprechend mehr zu essen. Wenn ich mir das noch nicht mit Ja beantworten kann, dann ist es vielleicht auch noch nicht der richtige Zeitpunkt, überhaupt wieder einzusteigen. Da muss man vielleicht wirklich so ehrlich dann mal sagen und sagen, okay, ich gucke jetzt erstmal, dass ich so über den Tag wirklich auch meine Kalorien reinkriege und so. Und wenn das alles gut funktioniert und ich dann bereit bin, auch wirklich nach einem Workout nochmal extra meinen Shake oder meine, ja, was kann man noch machen, eine Bananenmilch, irgendwie ein leckeres Brot oder ne, noch zusätzlich zu essen, neben dem, was sonst natürlich auch auf den Tisch kommt, dann wäre so der richtige Zeitpunkt, auch wieder einzusteigen. Weil das braucht es eben auf jeden Fall, damit du den Körper dann auch so gut versorgst, dass er dann nicht direkt wieder sagt, okay, alles klar, tschüss, und der Eisprung verabschiedet sich dann wieder. In so einem Fall, also generell empfehle ich ja eher immer die intensiveren Einheiten so in die erste Zyklushälfte zu legen, weil das einfach da ganz gut hinpasst mit dem steigenden Östrogen und so weiter. Wenn du jetzt aber keinen stabilen Eisprung hast, ist das nochmal eine ganz andere Sache. Da würde ich bis zum Eisprung hin erstmal sehr, sehr verhalten trainieren, beziehungsweise wenn ich jetzt wieder anfange, würde ich wirklich in der Phase anfangen, wo der Eisprung schon da war. Das heißt, ich würde in der zweiten Zyklushälfte ganz, ganz langsam, locker anfangen, direkt danach was essen und erstmal gucken, okay, verträgt mein Körper das jetzt? Kommt der Eisprung im nächsten Monat dann schon wieder? Genauso haben wir ja häufig so das Gefühl, dass wir denken, wir müssen dann direkt irgendwie die Dreiviertelstunde oder direkt irgendwie die Stunde dann laufen, weil sonst lohnt sich das ja gar nicht oder sonst sieht es blöd in meiner App aus. Oder also wir kennen diese ganzen Gedanken. Es ist dann wirklich besser, du läufst eher so 2 bis 3 Mal die Woche, aber halt nur so 10, 15, vielleicht mal 20 Minuten und dann auch wirklich ganz, ganz langsam, als einmal direkt halt 60 Minuten, im Zweifel dann so, dass du dann schon wieder total erschöpft bist.
Diesen und Schritt erstmal zu schaffen, nur 10 Minuten laufen zu gehen, da sehe ich schon so bei vielen Frauen, die gerade zuhören, what, was hat sie gesagt, 10 Minuten laufen gehen, aber ja, sich das einfach mal rausnehmen und zu sagen, ey, 2 Mal die Woche 10 Minuten, das ist jetzt mein Start.
Aber ich meine, also nimm es doch mal anders, wenn du jetzt eine Knieverletzung hättest und du wärst jetzt irgendwie gerade um eine OP rumgekommen, weil du es gerade noch irgendwie mit Krafttraining und so weiter noch hingekriegt hast, dass das Knie nicht mehr wehtut, und ich würde dir jetzt sagen, alles klar, zum Einstieg läufst jetzt 60 Minuten draußen rum. Na, also da wird ja auch wieder klar, wie wir vielleicht auch mit unserem Menstruationszyklus auch umgehen. Der ist halt nicht sichtbar und der tut auch erstmal nicht weh. Aber wenn wir wirklich eine Verletzung hätten, würden wir ja jetzt auch nicht sagen, alles klar, ich steige jetzt einfach wieder direkt ein. Und du hast ja jede Möglichkeit, ne? Also wenn der Zyklus dann, wenn das dann alles stabil funktioniert hat, wenn die Periode gekommen ist, du wenig PMS hattest, du auch Dann, wenn du jetzt so weitermachst, sag ich mal, gehst vielleicht alle 3 Tage eine Viertelstunde laufen oder so und hast wieder deinen Eisprung. Ja, wunderbar, dann kannst du ja ab dem Zeitpunkt sagen, okay, dann mache ich jetzt vielleicht 20 Minuten. Oder dann mache ich jetzt mal in einer Einheit mal so einen kurzen Sprint rein und guck mal, wie sich das anfühlt, ob ich da Lust drauf habe. Und baue so einfach auf und nutze mal diesen Zyklus. Ne? Also weil das ist ja wirklich eine Power, die wir haben. Da können wir ja, da wissen wir ja direkt, hat funktioniert oder hat nicht funktioniert. Und solange es dann funktioniert mit dem Aufbauen und mit dem Essen natürlich, so würde ich es machen.
Ja, es ist so, so wichtig, ne? Und sich das auch rauszunehmen und zu erlauben. Und selbst wenn ich nach 10 Minuten das Gefühl habe, ich könnte jetzt hier aber noch 40 Minuten laufen, trotzdem erstmal zu sagen, vielleicht, okay, vielleicht belasse ich es mal ganz kurz bei den 10 Minuten und steigere mich ganz langsam. Man wäre ja häufig, ich sehe das so häufig, also wirklich Frauen, die hypothalamische Amenorrhoe haben. So, die haben jetzt so einmal ihre Periode gehabt. Und jetzt so, bam, jetzt kann ich ja wieder, sie war ja da. Und dann wird mir geschrieben, oh Gott, jetzt kommt's halt wieder nicht, irgendwie warte ich jetzt schon wieder 3 Monate und habe ich vielleicht zu früh angefangen oder zu früh zu viel gewollt. Und meistens ist es das eben. Ich sag halt, meine Grundregel ist so ein bisschen, 3 Zyklen auch erstmal abzuwarten. Also wirklich diese Grundvoraussetzung schaffen, weil wenn wir hypothalamische Amenorrhoe haben, wie du gesagt hast, das mit der Ernährung, das muss auch erstmal stimmen. Weil was, es gibt nicht viele Studien, aber die Studien, die es halt auch zeigen, zeigen eben auch, dass Zyklusunregelmäßigkeiten mit zum Beispiel Laufen unwahrscheinlicher sind, wenn ich das zumindest kalorisch auch ausgleiche. Ja? Ja. Und dann kommt es vielleicht immer noch darauf an, wie wird es eben umgesetzt, wie laufe ich überhaupt, weil dann kann immer noch ganz viel schief gehen, wenn man sich damit nämlich nicht auseinandersetzt und es kann trotzdem die 2. Zyklusphase zu kurz sein, der Eisprung mal ausbleiben. Aber da wirklich, ne, wenn ich von wirklich keiner Periode, ich habe mir die jetzt erkämpft, in Anführungsstrichen, da langsam ranzugehen und sich halt mal wirklich zu erlauben, 10 Minuten, 2-mal die Woche und das erstmal der Start sein lassen. Und das ist das ja, Schöne. Das Schöne ist ja, dass wir dann auch unseren Zyklus haben, der uns ja ganz genau sagt, okay, habe ich jetzt, war das gut, so wie ich es gemacht habe? Und wenn er eben nicht kommt, weiß ich eben, ich würde das auch immer mehr mit Leichtigkeit versuchen zu sehen. Ich weiß, es ist immer schwierig, wenn man sich so viel Sorgen macht, dass, oh Gott, meine Periode, und ich war jetzt so lange nicht da, jetzt hatte ich sie wieder, jetzt bleibt sie wieder nicht aus. Das ist ganz krass, was wir uns dann für Sorgen machen. Und das mal mit Leichtigkeit zu sehen, mit Neugier zu sehen und zu sagen, okay, die letzten 3 Zyklen, da kam mein Zyklus, der war vielleicht 35 Tage, jetzt ist er auf einmal wieder 50. Und ich habe halt in diesem Zyklus auch mit dem Training wieder angefangen. Einfach nur mal ganz neugierig zu sagen, spannend, ich glaube, das war ein bisschen zu viel, ich mache mir im nächsten Zyklus ein bisschen weniger und gucke dann mal, wie dann mein Zyklus ist. Und diese Leichtigkeit, das würde ich mir wünschen, dass wir das viel mehr in uns kultivieren können. Also ja. Ich weiß auch, ich habe gerade vorgestern oder so eine Nachricht bekommen, so, ja, ich habe jetzt einen Zyklus und jetzt habe ich auch mal eine Nacht, die und die Nacht, habe ich schlecht geschlafen, jetzt mache ich mir schon wieder Sorgen, dass es meinen Eisprung irgendwie beeinträchtigt. Und es war so 1. und 4. Zyklustag und ich so, ich würde mir darüber jetzt keine Sorgen machen, weil das ist einfach, ich glaube, je mehr wir uns darüber auch dann wieder sorgen, das ist wieder auch Stress, sondern einfach zu sagen, spannend, ich gucke jetzt mal, wie diese schlechte Nacht sich vielleicht auf meinen Zyklus auswirkt, ich gucke jetzt mal, wie sich dieses Training, was ich jetzt gerade mal auf meine Periode auswirkt, und dann kann ich adjusten, dann habe ich doch irgendwie war es ein Anhaltspunkt wieder.
Ja, genau so ist es. Und was ich da auch noch ganz wichtig finde, und das hat auch viel mit dieser Leichtigkeit zu tun, vielleicht auch für dich, frag doch mal deine Frauen, die du so bei dir hast, vor allem wenn sie jetzt sagen, so, oh, ne, will wieder Sport machen, ich will wieder laufen. Ja, warum eigentlich? Das ist so eine Frage, die ich ganz gerne stelle. Warum möchtest du eigentlich laufen gehen? Und wenn es wirklich um die Bewegung an sich geht und jetzt gar nicht so krass darum, ja, ich will eine gute Figur haben und so weiter, ne, das sind auch Motivatoren. Aber in aller Regel bekomme ich wirklich so Aussagen wie, ja, ich bin so gern draußen, ich bin so gern in der Natur, ich liebe das einfach irgendwie, meine Stunde durch den Wald und das ist einfach so meins, dass ich das vor der Arbeit schon irgendwie gemacht habe und so. Und da kann man ja auch sagen, alles klar, du möchtest eine Stunde wieder durch den Wald, super, musst du nicht viel laufen. Es ist gerade warm. Dann zieh dir deine Laufklamotten an. Du kannst dir eine kurze Hose anziehen, überhaupt kein Problem. Wir haben draußen 20 Grad. Und dann gehst du erstmal spazieren, suchst dir irgendwo im Wald einen schönen Waldweg und dann läufst du da die 10 Minuten, Viertelstunde und dann gehst du wieder zurück. Mhm. Ist doch überhaupt kein Problem. So, dann hast du das kombiniert, was du eigentlich so liebst. Na, weil wir dürfen nicht vergessen. Also du hast ja absolut recht, das Laufen ist natürlich für den Zyklus nicht optimal. Und das Laufen hat auch Nachteile, gerade was so Eisenmangel angeht und Blutarmut. Da sind wir LäuferInnen leider wirklich betroffen. Aber auf der anderen Seite, wenn wir auf uns achten, hat es halt unheimlich gute Effekte auf die psychische Verfassung, aufs Herz-Kreislauf-System. Man sagt sogar, dass durch diese Links-Rechts-Bewegung, diese dauerhafte, sich halt die Hirnhälften wieder synchronisieren und so. Das ist eigentlich ganz spannend. Und das hat für meine Verhältnisse eben auch viel damit zu tun, okay, warum möchte ich das eigentlich machen? Gut, wenn es wirklich darum geht, dass du in der Natur laufen möchtest, ja, mach doch. Also es ist nicht das Problem.
So schön. Ich glaube, wir können uns hier stundenlang unterhalten. Das ist wirklich wahr. Ich würde jetzt einfach sagen, erzähl uns doch gerne nochmal, wo wir dich finden können, bevor ich dir nochmal abschließend drei kleine Fragen stelle. Aber dass wir ja einfach schon mal wissen, wo finden wir dich. Ich möchte halt jetzt mehr darüber wissen, weil also bei Weitem haben wir jetzt nicht alles angesprochen. Okay. Und wahrscheinlich gibt es da noch ein paar Fragezeichen oder ne, wie ist das jetzt bei mir? Was kann ich da jetzt machen? Ich fand das total cool. Ja. Wo finden wir dich?
Ja, auf Instagram am allerbesten, da bin ich auch am besten erreichbar, unter Lauf ganzheitlich. Wenn man Tabea Lorch eingibt, kommt man aber, denke ich, auch an. Ich habe auch eine Website mit einem ganz, ganz neuen Shop. In dem Shop findet man auch Wiedereinstiegspläne beispielsweise, aber auch zwei Seminare zum Thema Zyklustraining, Hormone, wo ich auch nochmal mehr über meine Forschung spreche, wo ich auch nochmal Tipps gebe, was ist denn jetzt, wenn ich keinen Eisprung habe, was ist denn jetzt, wenn ich besonders stark PMS habe, wie kann ich trainieren, also das kann man sich da gerne auch runterladen und ansonsten kann man mir auch gerne schreiben, wenn man an einem Coaching interessiert ist, also ich bin jetzt zwar mittlerweile abgesättigt, aber ich habe auch ein ganz, ganz schönes Netzwerk jetzt gebildet. Ich habe ja zum Beispiel die Chrissy bei mir. Chrissy kommt witzigerweise auch aus Marburg. Da habe ich auch gesagt, wie groß sind die Zufälle, dass es noch eine zyklusbasierte Lauftrainerin gibt, überhaupt in Deutschland. Und dann ist sie auch noch in Marburg. Also ich komme auch aus Marburg. Und sie ja ist nochmal im Bereich Ernährung und Menopause nochmal deutlich fitter als ich. Also da passen wir auch echt gut zusammen. Die übernimmt auch gerne nochmal die ein oder andere, wenn das in die Richtung auch passt beispielsweise. Und ich habe auch noch einen Trainer an der Hand. Also wir kriegen euch unter, wenn ihr jetzt sagt, hier, ich hab Lust, das irgendwie gesteuert zu machen. Aber ansonsten auch gerne einfach bei Instagram vorbeigucken. Da bin ich auch immer sehr bedacht, ein bisschen was zu dem Thema zu teilen, weil ich es einfach so, so wichtig finde, dass wir halt aus diesem Leistungsgedanken rauskommen und dass wir Sport machen können mit einer Periode, egal ob wir es leistungsmäßig machen wollen. Ne? Da ist es ja nochmal ein viel größeres Thema. Aber vor allem als Hobbyläuferin dürfen wir unseren Zyklus haben.
Sehr, sehr schön. Verlinken wir natürlich alles in den Shownotes. Ich hätte jetzt noch drei kleine Fragen, wo du einfach mal so ganz so aus der Pistole geschossen antworten darfst. Ja. Wenn du nur eine Sache nennen dürftest, die wir für mehr Gesundheit in unserem Leben tun könnten, welche eine Sache wäre das?
Leichtigkeit. Das fand ich sehr gut. Soll ich es noch erklären oder reicht das so?
Wie du möchtest.
Mein erster Gedanke war, ich sag Bewegung, aber auch Bewegung kann wieder zu Sport werden, kann wieder zu viel werden. Ich glaube, wenn wir alles in unserem Leben mit ein bisschen mehr Leichtigkeit machen und ein bisschen weniger verbissen, dann machen wir genau richtig viel, um am Ende gesund zu sein. Sei es Ernährung, sei es Sport, sei es Stressmanagement.
Yes, so, so wichtig, so schön. Eine Sache für ein erfüllteres Leben.
ein sehr schönes Bild an der Wand. Ich habe nämlich direkt gegenüber habe ich einen bunten Elefanten, der mit seinem Rüssel so einen Wasserschweif nach oben wirft. Und wenn ich den angucke, geht es mir irgendwie direkt immer richtig, richtig gut. Und seitdem der hier hängt, habe ich irgendwie ein besseres Gefühl. Das musste ich jetzt gerade mal loswerden.
Sehr cool. Und eine Sache für mehr Weiblichkeit in unserem Leben.
Ja, Unterstützung. Das ist gerade mein ganz, ganz großes Thema. Weil ja ich selber tatsächlich gemerkt habe, als ich Chrissys Instagram-Profil als erstes gesehen habe, war mein erster Gedanke so, jetzt gibt's noch jemanden, der genau das macht, was ich mache. Und die ist auch noch in Marburg. So, was für eine Scheiße. Gott. Also genau. So mein erster Impuls war wirklich so richtig.
So ja, erster Gedanke.
Neid und da muss ich jetzt besser sein als sie. Und mein zweiter Impuls war, nein, das ist keine Weiblichkeit. Weiblichkeit ist, sich gegenseitig zu unterstützen, sich gegenseitig unter die Arme zu greifen. Und ich dachte dann auch, wie cool, dass sie hier ist. Und sie fängt jetzt gerade an und sie hat so tolle Ideen. Und wie kann ich sie jetzt unterstützen, dass sie eben auch, genauso wie ich, vielleicht irgendwann in einem großen Podcast sitzen kann und genau darüber reden kann, weil das einfach so ein wichtiges Thema ist. Und ich glaube, das ist generell was uns Frauen noch so viel besser tun würde, wenn wir anfangen würden, uns noch ein bisschen mehr zu unterstützen. Weil das können wir unheimlich gut. Ja. Und ein bisschen weniger, ja, uns getriggert zu fühlen, wenn andere irgendwie ein bisschen mehr haben oder ein bisschen schlauer sind. Oder ja, ist ja meistens auch gar nicht so.
Es ist schon sehr viel in unserem Kopf, wo wir denken, oh Gott, Gras grüner auf der anderen Seite und bei mir trocken. Da könnte auch mal ein bisschen grüner sein, aber das ist so schön, dass du das sagst. Das ist sicherlich auch ein Prozess, wo man da hinkommen darf, weil ich glaube, da sind wir auch so teilweise aufgewachsen, dass es vielleicht nicht immer das Leichteste der Welt ist, weil wir eben so unter diesem Leistungsdruck und in der Schule muss man die Beste sein und hier besser sein und wenn man einfach immer am besten sein. Und
ja, das kann nur eine geben.
Ja, es kann nur eine Germany's Next Topmodel werden. Auch sowas.
Das wollte ich gerade sagen. Ich habe gedacht, nein, das passt nicht in diesen Podcast.
Aber das sind halt so die Bilder, die uns vermittelt werden. Das ist das, was wir eben tagtäglich aufsaugen. Deswegen kann es in dem Sinne schwer fallen. Und das Schöne ist halt, sich dabei zu erwischen, wenn man jetzt zum Beispiel auf den ganzen Chrissys Instagram-Seiten halt so rumschwirrt und sich so denkt, ey, die macht genau das Gleiche, wohnt auch noch am gleichen Ort, die nimmt mir jetzt alles weg. Sich dabei zu erwischen, wie du es eben getan hast und zu sagen, ey, vielleicht ist es ja auch einfach mal mega genial und vielleicht ergibt sich daraus so unglaublich viel und es ist eigentlich immer genug für alle da.
Ja, und also mein zweiter Gedanke war ja dann auch so, was will sie mir denn wegnehmen? Ich habe ja gar keine Zeit mehr für noch mehr. Also es ist doch nur gut, wenn sie jetzt auch da ist. Und in dem Fall ja tatsächlich, dann ist es ja schön, wenn ich jetzt Anfragen kriege, die ich dann halt einfach auch mal weiterleiten kann.
Sehr cool. Aber viel sehr schöner, als dass du es geteilt hast. Sorry, schon wieder ins Wort gefallen. Nein.
Ist kein Problem, ist bestimmt die Internetverbindung.
Bestimmt. Nee, aber vielen, vielen Dank, dass du das geteilt hast und die Ehrlichkeit, weil das kennen wir alle. Ich kenne es auch und ich finde das auch so unglaublich wichtig und für mich ist es auch noch ein Prozess, definitiv.
Ne? Ja, das ist einfach immer
schnell mal so reinkickt, dieser erste Impuls und dann so, ah nee, warte mal, was ist denn hier mit Frauenpower und gemeinsam? Kommen wir viel weiter.
Und das ist ja, also wenn man an den Punkt kommt, dass du dich hinterfragen darfst, ne, ich denke, also da habe ich wirklich gedacht, wie cool ist das, dass ich mich in den letzten Jahren so viel mit mir selbst beschäftigt habe. Also ich habe auch wirklich einige Workshops und so wirklich zu dem Thema gemacht. Wie cool ist das, dass ich jetzt da raustreten kann, dass das wirklich nur so der erste Gedanke ist, der mir kommt. Und der erste Gedanke ist ja wirklich häufig Erziehung. Das werden wir wahrscheinlich nie so hundertprozentig rauskriegen. Und wie cool, dass ich einen Schritt zurücktreten darf und gucken darf, okay, Tabea, was ist eigentlich gerade los? So, wollen wir drüber reden? Ist es wirklich so schlimm? Ja.
Ja, danke, danke, danke dir für deine Zeit, für deine Ehrlichkeit, für deine Offenheit und dass du das mit uns geteilt hast. Und ja, alles über dich packen wir in die Shownotes. Und wenn da noch weitere Fragen sind, sie werden zu dir finden. Und ja, schaut unbedingt bei der Tabea rein und informiert euch, was ihr vielleicht noch anders machen könnt im Lauftraining, um eben dann auch mit dem Körper vielleicht zu trainieren und nicht dagegen oder ohne den Körper im Kopf zu haben zu trainieren. Obwohl wir das ja eigentlich für den Körper machen wollen. Ne? Da einfach mal ein bisschen gucken. Deswegen danke dir, Tabea, und mach's gut.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ich finde es einfach toll, dass das Thema überhaupt jetzt auch so von Interesse ist, weil, wie gesagt, ich mache das seit 2,5 Jahren und das war wirklich 2 Jahre, hat es niemanden interessiert und jetzt kommt es so langsam und ich glaube, das zeigt auch, in welche Richtung wir unterwegs sind, nämlich, dass wir Frauen auch Frau sein dürfen und dass wir weiblich sein dürfen und dass wir anderen Regeln folgen dürfen, wenn wir überhaupt Regeln folgen wollen. Genau, und danke auch nochmal an dich für diesen schönen Podcast, hat mir auch schon den ein oder anderen Tipp gegeben.
Danke.
Ja, ich hoffe, dass du dieses Gespräch, dieses Podcast-Interview genossen hast und für dich ganz, ganz, ganz viel rausziehen konntest. Ich verlinke natürlich alles zu Tabea und was wir genannt haben in den Shownotes, damit du ja hier ja einfach nochmal nachschauen kannst, wenn dich das Thema wirklich interessiert. Gerade auch, wenn du dich fragst, okay, wie kann ich denn nochmal anders laufen? Weil mein Zyklus vielleicht auch gerade nicht so 1A ist und du glaubst, dass es da vielleicht noch, dass es besser geht, dass es schmerzfreier geht, dass es beschwerdefreier geht, dann ja, setz dich einfach mal in Verbindung mit Tabea. Und ich möchte jetzt nochmal ganz kurz diese Chance nutzen, dir mitzuteilen, dass dies die letzte Podcast-Folge sein wird unter dem Namen Feelfantastic. Der Podcast-Name wird sich ändern, es wird sich sehr viel ändern im Juli, deswegen sei gespannt, nächste Woche, in einer Woche wirst du mehr erfahren. Wir haben also was richtig Cooles geplant, es wird eine volle Woche mit ganz tollen Dingen geben. Ich möchte nur nicht zu viel verraten. Das mache ich dann nächste Woche, aber es wird einen neuen Podcast-Namen geben, es wird neue Podcast-Formate dann auch geben. Du wirst wahrscheinlich viel öfter was aufs Ohr bekommen, also es wird richtig, richtig toll. Und eben diese Woche im Juli, die erste Juliwoche, ist auch meine Geburtstagswoche. In dieser Woche habe ich auch Geburtstag. Ja, darfst du mich auch gerne, gerne auf Social Media besuchen, weil eventuell gibt es die ein oder andere Sache zu gewinnen. Also wir machen da ordentlich... Wir machen da ordentlich was für dich. Und ich freue mich, wenn du reinhörst in den Podcast, wenn du ganz gespannt bist und wenn du mich auf Social Media, auf Instagram auch besuchst, findest du alles in den Shownotes natürlich auch nochmal. Trag dich gerne auch in den Newsletter ein, dann wirst du es auf jeden Fall nicht verpassen, weil da sagen wir auf jeden Fall Bescheid. Und ja, damit du vielleicht auch den Podcast, wenn sich der Podcastname dann ändert, nicht verpasst, würde ich dir vorschlagen, den Podcast zu abonnieren. Also jetzt gerade so. Weil der Podcast bleibt im Prinzip der gleiche. Also wenn du es abonniert hast, wirst du die Namensänderung so mitbekommen und wirst halt trotzdem noch in deinem, keine Ahnung, iTunes-Feed, Spotify-Feed oder was auch immer für eine Podcast-Apps du verwendest, wirst du halt dann einfach den Podcast im neuen Namen angezeigt bekommen und musst nicht irgendwie rumsuchen und dir denken, oh Gott, ich weiß gar nicht, was der neue Name ist. Genau. Und auch nochmal, wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hast oder wenn du vielleicht eine Freundin hast, wo du weißt, okay, die läuft, die hat Zyklusprobleme, dann teile unbedingt diese Podcast-Folge hier mit dieser Freundin, dieser Bekannten. Ja, ich freue mich einfach, wenn wir die Message, diese ganz, ganz wichtige Botschaft einfach auch nochmal rausbringen, so dass wir viel mehr Frauen erreichen können und dass wir Frauen einfach wissen, diesen Verstand, diese Stimme im Außen einfach mal leiser schalten können und mehr in dieses Körpergefühl reinkommen können. Und ich glaube, gerade diese Botschaften, die wir Frauen eben haben, jede für sich in ihrem Feld, das ist ja eigentlich so dieses Herauskitzeln von, hör mal wieder mehr auf deinen Körper und mach mal diese Stimme lauter, diese Stimme, diese innere Stimme und lass diese ganzen Stimmen, die du im Außen hörst, du müsstest das und das tun, um schön, gut, gesund und weiß ich nicht was zu sein, dieser Druck, der da draußen ist, dass wir den, der immer noch da ist, natürlich, aber dass wir Mittel und Wege finden, wie diese innere Stimme einfach so gestärkt wird und dass wir immer mehr auf dieses Körper für vertrauen und hier immer mehr in dieser Selbstermächtigung kommen. Ja, soweit dazu. Ich freue mich, wenn du nächste Woche bei unserem Relaunch des Podcasts mit dabei bist. Ganz viel Tamtam. Wir machen ganz viel Tamtam und ach, keine Ahnung. Das wird richtig großartig. Also wir haben einiges geplant und ich freue mich, wenn du da wieder einschaltest. Und bis dahin, fühl dich umarmt. Ja, hab noch einen wunderschönen Tag oder Abend, wann auch immer du diese Podcast-Folge gehört hast. Fühl dich umarmt. Deine Julia. Bevor du jetzt hier den Podcast ausschaltest, habe ich noch eine kleine Überraschung für dich. Und zwar hast du vielleicht, wenn du hier reingehört hast, ja Probleme mit deinem Zyklus. Dein Zyklus ist vielleicht sehr unregelmäßig, du hast sehr lange Zyklen, vielleicht hast du auch gar keine Zyklen, vielleicht hast du irgendwie einen Zyklus, aber gar keinen Eisprung da drin, vielleicht hast du mit deiner Menstruation Probleme, vielleicht ist sie sehr stark, vielleicht sehr schwach. Und hinter diesen Zyklusproblemen liegen meist hormonelle Probleme, also eine hormonelle Dysbalance. Und ich habe herausgefunden, dass es meist 4 Haupthormondysbalancen gibt. PCOS, hypothalamische Amenorrhoe, Schilddrüsenunterfunktion oder Nebennierenschwäche, die hinter diesem Zyklusproblem, hinter deinem Zyklusproblem stecken könnten. Und ich habe einen Online-Test entwickelt, der ist komplett kostenlos, der kostet dich 0 Euro, den du einmal für dich ausfüllen kannst online und dann eben ganz bequem in dein E-Mail-Postfach die Hormonstörung oder die Hormondysbalance, das Ergebnis bekommst, was auf dich wahrscheinlich eher zutrifft, um dich eben in diese richtige Richtung zu stupsen. Denn es ist so wichtig, dass wir wissen, was liegt denn eigentlich hinter meinen Zyklus-Dysbalancen? Warum bleibt mir eine Periode aus? Die Ursachen können so unterschiedlich sein, aber je nachdem, was wirklich die Ursache ist, dürfen wir auch immer ein bisschen anders daran gehen. Ja, das heißt, wenn ich PCOS habe, dann bringt mir nicht so viel, wenn ich hypothalamische Amenorrhoe-Dinge tue. Ja? Oder wenn ich eine hypothalamische Amenorrhoe-Dinge tue, können die Dinge, die ich bei PCOS mal lese, die ich machen sollte, einfach meine Zyklusstörung, ja, oder den Zyklus einfach noch mehr in diesen nicht funktionalen Bereich drücken, ja, weil das einfach nicht die richtige Herangehensweise ist. Und deswegen habe ich diesen Zyklustest entwickelt, damit du für dich wirklich mal in die richtige Richtung gestupst wirst und da wirklich nochmal intensiver reingehen kannst und dass du endlich mal ein besseres Gefühl dafür hast, worum geht's ja eigentlich bei mir? Ja, worum geht's ja eigentlich? Warum ist mein Zyklus vielleicht nicht gerade so rund? Und ja, das findest du auf meiner Website juliaschulz.net/zyklus-test oder du gehst einfach auf die Startseite meiner Website, da einfach auf den Hormontest klicken und wie gesagt, der kostet dich wirklich 0 Euro. Du kriegst das Ergebnis ganz easy peasy in deinem Mailpostfach und das ist einfach ein gratis Angebot von mir für dich, damit du einfach ein bisschen besser in die richtige Richtung gelenkt werden kannst, weil ich weiß ganz persönlich, wie es ist, wenn man alles Mögliche versucht, aber eben nicht die richtigen Dinge und man einfach nirgendwo ankommt und landet und der Zyklus einfach nicht besser wird, sondern irgendwie gefühlt immer nur schlimmer. Deswegen schau da rein, juliaschulz.net/zyklus-test und ich schreibe es dir auch nochmal in die Shownotes und ich freue mich, wenn du da einmal vorbeischaust und für dich diesen Test ja, einfach mal machst und für dich ein bisschen mehr in die richtige Richtung gestupst wirst.